wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wie Sie schon in den jüngsten Folgen hören konnten, haben wir wieder eine kleine Serie gestartet. Eine Serie, die an eine der denkwürdigsten Episoden der Linzer Eishockey-Geschichte erinnern soll. Eine Serie, die die wahrscheinlich legendärste einzelne Playoff-Serie der Blackwings behandelt und sie zurück in Erinnerung ruft. Die Rede ist natürlich von der Halbfinalserie im Jahr 2010 zwischen den Vienna Capitals und den Blackwings. Und nachdem wir schon über die Wende in den Spielen 4, 5 und 6 geplaudert haben, sprechen wir heute über das Finale dieser Wahnsinnsserie in Spiel 7, das genau heute vor 15 Jahren in Wien stattgefunden hat. Mit dabei sind zwei Protagonisten von damals, Mark Sütsch, damals noch als Spieler, und Rick Nashheim, damals Co-Trainer. Danke euch beiden fürs Dabeisein.
Bitteschön.
Danke, ich freue mich, heute hier zu sein.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Dieser Rückblick in das Jahr 2010 ist unterstützt durch Livest. Livest war damals Hauptsponsor der Blackwings und ist mittlerweile seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Eishockeyakademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. So, wir starten los und wir gehen im Eiltempo ein bisschen drüber. Wir müssen ein bisschen skizzieren die Vienna Capitals im Jahr in der Saison 2009-2010. Was war das für eine Mannschaft? Was hat sie ausgemacht, Rick?
Sie waren vor uns in der Tabelle. Das waren eine gute, sehr gute Mannschaft. Und du hast gesehen, die ersten drei Spiele haben sie gewonnen. Und,
Marc, woran erinnerst du dich, wenn du an die Capitals 2019 denkst?
Ja, ich bin ein Typ, der in die meisten Szenen von Eishockey in der Vergangenheit, ich habe nicht eine unbedingt super Erinnerung, aber diese besondere Spiele, besondere Series, habe ich dann eine richtig gute Erinnerung. Es war dasselbe mit dem Meistertitel 2003. Ich kann das wirklich gut erinnern. Viel andere Sache kann ich nicht. Andere Saison, andere Spiele. In dieser Serie kann ich mich erinnern gegen die Capitals. Die haben der Gatton, Benoit Gatton gehabt. Die haben LeBeau gehabt. Die haben richtig gute, schnelle, bewegliche Verteidiger. Bjornley war ein Verteidiger von denen. Die haben der Rotter, der richtig gut gespielt hat. Also die waren eine richtig kompakte und gute Mannschaft. Und wir haben die ersten drei Spiele in Wirklichkeit nicht viel Chancen gehabt. Und wie Rick gesagt hat, dieses vierte Spiel, wenn ich das erinnern kann, ich glaube, das war eine Verlängerung, haben wir gewonnen. Das hat uns irgendwie, wie Rick gesagt hat, Sicherheit gebracht, irgendwie das Glauben, was so wichtig ist in einer Playoff-Series. Hat uns zum Glauben und unsere Mannschaft Vertrauen gehabt und dann ist es alles geändert.
Ja, es ist für euch denkbar schlecht losgegangen, 0-3 in der Serie. Habt ihr damals, persönlich jetzt, noch an das Wunder geglaubt? Du hast gesagt, der Glauben ist gewachsen, aber kann man sich das, wer einmal eine Eishockey-Serie erlebt hat und 0-3 hinten war, das ist dann wirklich schwer zu glauben.
Ich kann zuerst als Spieler nur meine Mindset in dieser Zeit. Es war meine letzte Saison überhaupt als Spieler und ich habe vor zwei Jahren gespielt eigentlich mit einer Verletzung, der nicht einfach war, mit umzugehen. Also ich war dritte, vierte Stürmerreihe Spieler in dieser Zeit. Und was schwierig für mich war, ist, ich war nicht mehr auf dem Niveau oder auf dem Level spielerisch, wo ich wirklich die Series beeinflussen könnte. Oder ich habe gedacht, ich kann nur meine kleine Arbeit machen und hoffen für das Beste. Anders ist, wenn du vielleicht ein richtiger Schlüsselspieler bist, wo du glaubst, hey, morgen und diese eine Sturmreihe würde die ganze Series umdrehen oder würde was beeinflussen. So für mich war ein bisschen schwierig. Ich kann mir nicht sagen wirklich, dass ich wirklich glaubt habe, dass wir die Series umdrehen werden. Ich kann auch nicht sagen, dass ich bin in den letzten Spielen mit der Meinung, ich gebe nichts und das ist eh vorbei. Also das habe ich nie. Also so waren meine Gedanken.
Rick, wie war es im Coaching-Stuff?
Ja, yeah, der Rennen weiß, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, dass nach dem vierten Spiel, wir haben gewusst, wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Und dann, wir haben das gewonnen. Und dann, wir haben nur Spiel für Spiel gespielt. Aber das zeigt den Charakter, was wir haben in dieser Mannschaft gehabt. Ich habe immer, als die Series bis das sechste, siebte Spiel, ich habe, weil es war hart gekämpft. Und das Spiel ist, geht auf Substanz. Und ich habe immer gedacht, okay, wann geht der Benzin aus? Weißt? Aber sie haben gekämpft und gekämpft. Und dann nach dem siebten Spiel, wir fangen an mit der Finale. So, na, das war ein Wahnsinn. Aber das ist der Wille, was die Mannschaft hat.
Mhm. Es gibt eine Geschichte über den Lockerroom, die es aus dem Lockerroom hinaus geschafft hat. Marc, du bist nicht ganz unbeteiligt gewesen. Du bist, dein Hobby ist das Fischen. Markus Mathiasson ist ein Schwede und er wollte dir den grauslichsten aller Fischsorten vorbeibringen und nach der Saison mit dir essen, Surströmming. Und wie es 0-3 in der Serie gestanden ist, hat er sich gedacht, ja, jetzt können wir schon öffnen, hat es in der Kabine geöffnet und mit den Worten, wenn man diesen Fisch essen kann, dann kann man auch diese Serie drehen, wurde er durch die Mannschaft durchgereicht. Wie hast du das wahrgenommen und vor allem hast du gekostet?
Ja, jetzt, ich meine, jetzt kann ich das besser erinnern, jetzt, dass du das gesagt hast, jetzt, weil wir haben geredet über das Glauben oder hat man gedacht, ob man das Series umtragen kann oder nicht. Es war richtig lustig, dass das Fisch war, die Dose war aufgemacht in der Kabine und der Geruch war, ich habe nie sowas in meinem Leben gehabt, wo so ein starker Faulgeruch kommt und teilt sich durch nicht nur die Kabine, sondern auch in die Umkleidekabine und in das nächste Zimmer um. Hat das so gestunken. Und ich war damals, ich bin immer für irgend so ein Spaß dabei, wo ich denke, hey, mach mal. Und ich habe gedacht, es wird leicht, den Fisch zu essen. Aber wenn ich das dann gerochen hat das ein paar Minuten gedauert, bis ich wirklich das reingebracht habe. Aber es war richtig cool, dass jeder so ein kleiner Biss genommen hat. Ich glaube, der KC hat auch ein kleines Biss genommen.
Er hat angefangen.
Damit. Hast du?
Hat er angefangen?
Er hat ich habe nichts.
Ja.
Also ich habe nur der Guru. Oh, ja.
Der war, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, der Pat Lee hier hat auch, glaube ich, nichts. Und der Shearer, glaube ich, da waren ein paar, die haben das nicht, haben es nicht geschafft. Ja. Aber grundsätzlich war das irgendwas, eine Erleichterung und ein Spaß. Und auf einmal in der Kabine statt nur die negativen Kopf unten und es war eine Erleichterung irgendwie, finde ich. Und der Kopf im Playoffs, meiner Meinung nach, spielt die größte Rolle. Erstens das Glauben zu haben. Du musst immer glauben dran, egal wie der steht. Und auch, wie der Rick erwähnt hat, dass man denkt oder manchmal denkt, der Tank ist leer. Und dann auf einmal mit einem Momentum-Change ein Tor in der Verlängerung oder durch die Heimpublikum, auf einmal kommt ein Wind wieder und du weißt, dass eigentlich das ist nur zwischen die Ohren und es ist nicht ein leichter Kampf, aber wenn man stark im Kopf ist und man immer das Glauben hat und Vertrauen in der Mannschaft, dann ist alles eigentlich möglich.
Ich habe nichts probiert. Ich habe nur in die Kabine gegangen und diese Smell.
Der Rick hat ungefähr 4 Speisen, was er isst in seinem Leben und sonst nichts anderes.
Schnitzel? Dabei?
Nein. Auch.
Auch? Okay. Schnitzel geht ja aus. Gut, heute wissen wir, die sportliche Wende ist danach gelungen. Nicht nur deshalb, aber wahrscheinlich hat das irgendwie einen Spirit in euch hervorgerufen, diesen Glauben, wie du schon gesagt hast. Die Wende hat begonnen mit Spiel 4 und da gab es einen 2-1-Sieg nach Verlängerung. Nur ganz kurz, wie war das Gefühl nach dem 2-1-Siegtreffer von Martin Grabheimer in der Verlängerung?
Ja, ich meine, besonders weil es zu Hause war und man hat immer die Erinnerung bei solchen Toren, wie laut das wird in der Eishalle. Und dann war, wie der Rick gesagt hat, der Trainer gesagt, das ist ein Spiel und das ist super, wir waren auf ein bisschen hohe, aber in Wirklichkeit musst du dann das nächste Spiel gleich am Anfang wieder diese Momentum holen. Und wir haben nur gedacht, okay, dann fahren wir nach Wien und schauen mal, dass wir vielleicht ein Spiel gewinnen. Dieses eine Spiel. Und das ist das einfachste und das einzige Weg, glaube ich, die einzige Mentalität, das man haben kann, ist einfach, der Spiel ist vorbei, jetzt versuchen wir nächste Spiel zu gewinnen.
Rick, wie war es für dich?
Oh, erinnern ist ein bisschen schwer, weil das war für 15 Jahre, sag ich.
15 Jahre, ja, genau.
Ja. Na, aber wenn du spielst vor diese Zuschauer und du gewinnst dieses Spiel, das war unglaublich. Ich erinnere mich gut. Aber wieder ist es okay, wir haben das gemacht, wir können sie schlagen und dann haben wir dann den nächsten Schritt für das nächste Spiel.
Mhm. Dann geht's weiter. In Spiel 5, ein Donnerstagabend in Wien-Donaustadt, der denkwürdig werden sollte, der Rekorde bereitgehalten hat. Beim Stand von 1-2 nach nicht einmal 21 Spielminuten trifft zuerst Michi Meier ein zweites Mal an diesem Abend und dann gelingen 3 Tore in Unterzahl binnen 4 Minuten. Ihr gewinnt 6-4, auswärts in Wien. Was geht da in euch vor?
Für mich, wie ich habe vorher gesagt, war das Unsicherheit von der Torwart. Das war ein anderes, was ich erinnere, war er nicht, ich will nicht die Schuld geben auf den Torwart, aber du hast gesehen, er war unsicher. Und wenn du siehst das als Spieler, du kannst das erklären.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man erinnern, erstens nach dem Spiel, aber ich dachte, haben wir wirklich 3 Tore hintereinander in Unterzahl? Wir haben eigentlich, was interessant ist, ich habe vor, wann war das, 2 Monate, 3 Monate, während dieser Saison heuer zufällig das DVD, das Wunder von Linz, zu Hause gefunden. Und dann habe ich gedacht, boah, ich glaube, mein Sohn hat mich noch nie gesehen beim Eishockey spielen. Ich spiele jetzt diese DVD, damit er das anschauen kann. Das ist so alte, also die Qualität ist nicht so besonders gut, aber wir haben das angeschaut und ich habe damals, wenn ich das mit meiner Kleinen angeschaut, die ja ein bisschen eine Gänsehaut bekommen und das war, ich meine, mein Sohn hat mich am 4. Stürmerei gesehen, wo ich nicht viel gemacht habe, aber es war für ihn auch interessant. Und besonders dieses Spiel, wenn ich jetzt kurz eigensinnig sein oder wie sagt man, ich habe in dem Spiel ein Bulli gewonnen, der Michi Meier hat ein Tor geschossen und ich habe einen Pass zum Oberkofler gemacht. Und in meiner Karriere in dem
Zeit... Seinen Unterzahltreffer.
Für seinen Unterzahltreffer. Ja, genau. Und für mich, nur persönlich in dem Spiel, wenn ich erinnere auf die ganze Series, war der Spiel auch für mich persönlich eine Kleinigkeit in dem Series, weil sonst in die anderen Spiele habe ich nicht viel gemacht. Oder wenig, nicht so viel gespielt und es war eh recht. Aber in dem Spiel habe ich ein bisschen mithelfen können. Und darum war das für mich ein bisschen persönlich ein besonderes Spiel. Und wie gesagt, 3 Tore in Unterzahl ist für mich, das war Wahnsinn. Und auch das war das langsam das Drehen von das ganze Series.
Mhm. Ich muss mir das DVD ausleihen. Das habe ich nicht gesehen. Auch nicht wirklich gewusst, dass wir haben 3 Unterzahltor geschossen. Aber das war für mich auch nicht nur Unsicherheit zurück mit der Torwart, denn auf einmal Wien, sie muss überlegen, okay, wir haben eine Serie hier jetzt und du hast jetzt das Momentum auf deiner Seite, auch wenn du bist hinten noch, aber es war wichtig, sehr wichtiges Spiel.
Mhm. 3 Shorthander in 3 Minuten und 56 Sekunden sind Ligarekord übrigens. 3 Shorthander in einem Spiel hat es doch das eine oder andere Mal dann davor und danach auch noch gegeben. Aber diese Kürze, in der die gefallen sind, das ist Rekord. Und ein Statistikkollege von mir hat herausgesucht, es ist sogar eine Unterzahl ungenützt geblieben. Also ihr hättet noch eine Strafe gehabt während dieser 3 Unterzahltreffer, wo ihr noch einen Shorthander machen hättet können. Ja, Shorthander für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht ganz so auskennen, man ist in Unterzahl. Also das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Ein Unterzahltor im Spiel ist schon keine Besonderheit. Ja, doch, ein bisschen Besonderheit.
Ja.
Ja, nicht so oft. Aber 3 in einem Spiel ist... Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es Linz danach noch einmal geglückt
wäre. Vor allem 3 hintereinander, glaube ich.
Genau.
Ja. Und ich kann mich erinnern, damals, also auf diese DVD, hat der geheißen Charlie Leitner? Oder
ja, Charlie Leitner und Erich Auer.
Okay, und wer war der Ältere? Der Charlie, glaube ich, oder?
Nein, ich glaube der Erich.
Erich Weiß?
Nein, Erich Auer.
Auer, ich glaube. Ja, genau. Ich weiß nicht, oder vielleicht war das Weiß, war der aber auf jeden Fall ein Kommentar, seine Stimme, kenne ich.
Ja.
Also ich kenne das immer, er hat immer Spiele gemacht für uns. Eine richtig gute, wie heißt das?
Eine tiefe, sonore Stimme.
Ja, ja, genau. Und der hat gesagt, Linz, schick euch Spieler auf die Strafbank.
Genau.
Weil wir haben nach dem dritten Tor, glaube ich, hat er gesagt, wir sollten unsere Spieler auf die Strafbank schicken.
Weil
der Brenille und der Purdy hat ein Tor geschossen und
der Oberkofler. Und dann der Oberkofler, genau. Genau. Ich habe es auch noch vor meinem geistigen Auge. Vielleicht kann ich mir die DVD einmal kopieren und dann vielleicht für die Zuhörer sichtbar machen, irgendwie. Weil nicht einmal Sky ist im Besitz dieser Videodaten. Wir hatten angefragt bei Sky. Das ist aus dem Archiv leider verloren gegangen, wie sie umgezogen sind innerhalb von Wien. Aha. Da sind sie von einem Bürogebäude ins andere gezogen und da ist diese Festplatte offensichtlich verloren gegangen. Jetzt gibt es diese Videos leider nicht mehr. Okay. Die habt nur mehr ihr Spieler. Das macht das Ganze noch besonderer eigentlich. Ja. Dann kommt Spiel 6. Euch gelingt ein Traumstart. Wien schlägt aber zurück und liegt nach einem relativ wilden Spiel bis in die Schlussminute 5:4 voran. Pat Leahy gleicht aus, Brad Purdy besorgt das 6:5 mit einem verwerteten Penalty-Shot in der Overtime. Und das Dach der Linzer Eishalle fliegt fast weg. Wie sind eure Erinnerungen nach diesem Spiel? Oder an dieses Spiel?
Ich kann nur eins sagen, ich kann mich genau erinnern, wo ich gestanden bin am Bank, wenn der Purdy der Penalty gehabt hat. Und ich habe genau gewusst, was er macht. Und ich habe vor er geschossen ist, habe ich, was typisch für ihn, was er macht auf der Penalty. Ich habe gedacht, er macht das. Und ich habe auch gedacht, dass gegen diese Tormann das wird funktionieren. Also ich habe wirklich das Glauben gehabt, nicht, oh, ich hoffe, dass er schießt ein Tor. Ich kann mir das wirklich erinnern. Ich war auf der Bank und habe gedacht, ja, das schießt er einer. Der hat ganz eiskalten Nerven. Der ist so viel Erfahrung. Und er hat so einen richtig guten Täuschungsschuss, was auf die hohe Handschuhe geht. Und das hat er gemacht. Und es ist komisch, aber ich habe gedacht, das war der Baumgartner, glaube ich, hat ein Breakaway gehabt. Dann haben sie eine Strafe genommen. Das war, glaube ich, 4-4. Und dann hat der Purdy das Penalty genommen und eiskalt ausgenutzt. Also war eine super Erinnerung.
Erinnere ich mich da jetzt falsch oder hast du im Finalspiel, müsste dann gewesen sein, 4 in Villach, hast du da nicht auch so eine Situation gehabt, wo du vorher schon wusstest, was passiert?
Ja, das war ein bisschen anders. Das war, das war eine Situation, wo ich selber gedacht, vor der Scheibe reingegangen ist, habe ich gesehen, dass ich dorthin gehe und der Scheibe reingeht. Bei Purdy meine ich nur, dass ich habe die...
Du hast gewusst, was kommt.
Ich habe voll Selbstvertrauen, dass das Penalty reingeht. Mhm. Und meistens, wenn man am Bank steht bei einer, sagen wir mal, einer Penalty-Schießen nach einem Overtime in einer normalen Grundausgangsspiel,
ja, genau.
du du hast eine Idee, vielleicht wer gut drauf ist, vielleicht schießt er ein Tor, vielleicht nicht, aber du hast nie wirklich 100% das Gefühl, okay, bah, ja, das schießt einer. Du hoffst immer, aber beim Brad in dem Situation, ich weiß nicht, ich habe ein richtig gutes Gefühl gehabt, dass er das reinkriegt, ja.
Okay. Rick, wie geht es dir dabei?
Ja, das gleiche wie Mark, aber das war in dieser Zeit in der Series, du brauchst dein Go-To-Guys. Und das haben die Go-To-Guys gemacht, mit Lee und dann mit Purdy. Purdy war ein nicht nur ein sehr guter Spieler, erfahrener Spieler, aber ein sehr guter Teamkamerad mit Ole. Und es hat Ole gefreut, wenn er das Scheibe ins Tor gebracht hat.
Und wie man aus Spiel 5 und 6 sieht, nicht nur in Unterzahl erfolgreich, sondern auch, ich glaube, im Spiel 5 Spiel 6 eines dieser Tore, die gleich zu Beginn gefallen sind, glaube ich, war er im Powerplay. Das heißt, Unterzahl, Powerplay, Penalty-Schütze. Also der war ziemlich komplett, oder?
Und wir haben die Ausgleich haben wir geschossen, 6 gegen 5.
Genau.
Letzte Minute.
Genau.
Und dann war Bully nach dem Tor, war Bully. Und der Rodman ist auf einmal 1 gegen 0 auf der Westland runtergegangen.
Wirklich?
In der letzte, gleich nach dem Bully. Ja. Gleich nach dem Tor. Und der Westland hat ein Breakaway-Save gemacht.
Ja.
Und
das habe ich nicht gewusst.
Das habe ich auch nicht. Ich kenne das Ganze. Ich habe es nur mehr von den Zusammenfassungen quasi im Kopf und habe das eigentlich dann nicht mehr mitbekommen.
Oder? Ich weiß es nur, weil, wie ich gesagt habe, ich habe das Video vor ein paar Monaten auch mit Luki angeschaut.
Ja. Er hat das sogar erzählt in Asiago, wie er war.
Ja, genau.
Wir sprechen über Elimination Games. Das dritte in Folge, das ihr da gewonnen habt. Du hast vorher schon gesagt, die Karriere, du warst dabei, diese Karriere zu beenden. Du hast es schon gewusst. Wie besonders ist es da, zu wissen, in ein Spiel zu gehen und zu wissen, ja, heute Abend nach dem Spiel kann eigentlich die Karriere vorbei sein? Mit welchem emotionalen Zustand steht man dann im Spiel? Beeinflusst einen das irgendwie?
Ich glaube, ich denke mal, die meisten vielleicht schon. Ich glaube, weil das war so eine Playoff-Series, wo wir dann zurückgekommen sind. Ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, dass ich viel nachgedacht habe. Ich habe einfach auf dem Spiel gedacht, der nächste Spiel und dann während des Spiels denkst gar nichts, also in Wirklichkeit muss ich sagen, in dieser Situation, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt wirklich Sorgen gemacht habe oder vielleicht habe ich einfach nicht viel überlegt und habe einfach gespielt im Series, aber ich kann nicht sagen, dass ich in die Spiele nervös reingegangen bin oder ob ich viel über das nachgedacht.
Auch Markus Mathiasson hat geplant, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Er hat zwar danach noch ein Comeback vom Karriereende gemacht in Helsingborg, aber auch er hatte diese Thematik wie du und wir haben in diesem Videocall auch mit Markus Mathiasson darüber gesprochen, wie er das Ganze erlebt hat. Das spiele ich dann in der Folge, spiele ich das dann da rein. So, wir gehen zurück zum Grande Finale. Spiel 7, auswärts in Wien. 700 Linzer warten auf den Tribünen darauf, dass die Blackwings das machen, was niemand für möglich gehalten hätte. Die Serie war ausgeglichen. Ein Spiel hat noch gefehlt zum Finalaufstieg. Wie seid ihr in dieses Spiel hineingegangen? Und da schaue ich zuerst den Rick an. Wie bereitet man die Mannschaft da vor?
Well, bis dann, alle haben die Videos gemacht. Beide Mannschaften haben gewusst, was die anderen macht und alles. Und jetzt ist nur der Glauben und du brauchst auch ein bisschen Glück oder so. Und wir haben das gemacht, so wir haben nicht viel gesagt, das weiß ich.
Mhm. Marc, wie war es für dich? Mit welchem Gefühl geht man da?
Ja, viel. Ich meine, ich war als Spieler, glaube ich, ein relativ emotioneller Spieler und ich habe geliebt, solche Situationen irgendwie. Ich habe ich kann mich nur erinnern, das war, du hast, ich weiß nicht, du hast, es ist sehr intensiv und so, aber du hast so viel Spaß. Du lachst nicht während des Spiels, aber die Gefühle und die Emotionen in so einem Spiel sind sehr hoch. Und wenn ich mich erinnern kann, haben sie die erste Tor geschossen? Ich glaube.
Die ersten zwei.
Die ersten zwei, ja.
In den, in den ersten sechs Minuten.
Ja, genau.
0-2 in der sechsten Spielminute.
Und dann haben wir nach der ersten Drittel, haben wir wieder, vor die ersten Drittel fertig war, haben wir zurückgeschlagen, oder?
Dann wieder zurückgeschlagen. Markus Schlacher, Markus Mathiasson, ja. Rob Shearer, 18. Minute, 3-2 Führung. Ja. Aber es war es noch nicht ganz. Raphael Rotter, kurz vor der Pausensirene, 3-3. Was wird da in der Kabine gesprochen, wenn man so eine, selbst im ersten Drittel, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt?
Für mich war das so, dass das Schöne war, dass der Tormann von denen noch, naja, obwohl wir haben drei Gegentore gekriegt, auswärts drei Tore zum Schießen, du kriegst ein gutes Gefühl, dass du dabei bist und dass wir zurückgekämpft haben. Weil es ist meine Erfahrung, wenn so ein Entscheidungsspiel ist oder wo du zurückkommst, so wie wir in dieser Series, wir haben so viel Energie gebraucht, dass wir die letzten drei Spiele hintereinander gewinnen, dass wenn der Gegner fängt an, 1-0, 2-0, die meisten Mannschaften sind dann hin. Also du hast sehr, sehr schwierig möglich, dass du dann zurückkommst. Gegen
auswärts, ja.
Auswärts, siebtes Spiel, nachdem dass du jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen hast. Und jeder denkt, okay, wir haben geschafft, zumindest das siebte Spiel. Auf einmal schießen sie zwei Tore. Dann geht's wirklich auf der Mentalstärke. Ist der Mannschaft, wie viel Charakter hat der Mannschaft? Können sie weiter in dem Spiel Energie finden? Mhm. Und das auf einmal nach die ersten Drittel, nach die zwei Tore, auf einmal 3-3 standen. Ich glaube, für uns war das irgendwie ein Gewinn und ein Mentalgewinn, dass es ist nichts vorbei. Also wahrscheinlich nach dem zweiten Tor haben wir viele Spieler gedacht, das ganze das Arbeit für nichts. Ja, aber ja.
War das der letzte Berg, über den man drüber kommen musste?
Wahrscheinlich. In dem Series, ja.
Ja.
Ja. No, wenn du bist 2-0 hinten und dann wenn sie kriegt das dritte Tor, dann das ist fast nicht möglich. Aber in Eishockey ist alles möglich.
Mit 3-3 geht es ins zweite Drittel rein. Ihr konntet die Dinge aber zu euren Gunsten entscheiden. Pat Leahy und Markus Mathiasson trafen in diesem zweiten Abschnitt zum 5-3. Rob Shearer besiegelte nach 107 Sekunden im dritten Drittel mit dem 6-3 im Prinzip das Spiel und das Schicksal der Capitals. Und Martin Grabheim-Meyer hat dann noch einen Rebound zum 7-3 verwertet. Da war aber der Frederick Kasivi gar nicht mehr im Tor. Da war schon der Rudi Hummel im Tor, der Zweier-Tormann bei den Wienern. Und die zwei Tore von Marcel Rottmann, die waren in der Schlussphase eher nur kosmetischer Natur. Wann habt ihr das realisiert, dass dieses Spiel zu euren Gunsten entschieden ist und was war dann los?
Wenn ihr zurückgeht wieder, es ist ein Go-To-Guys. Wer hat das Tor geschossen am 4-3, 5-3, 6-3, war unsere Top-Männer. Und sie, für mich dann, es könnte sein, dass diese Top-Go-To-Guys haben das Spiel entscheidet, aber was alle anderen gemacht hat, weil zurückkommen von 0-3 in der Series, das zeigt den Charakter und den Wille von unserer ganzen Mannschaft. So, das war unglaublich.
War das in das siebte Spiel oder in die fünften, wo der Matthias Eber ein geiles, wichtiges Tor geschossen hat?
War
1 gegen 0. Das war der fünfte,
ja, okay. War fünfte Spiel.
Im Fallen.
Genau. Okay. Das war das 6-4 in Spiel 5. Genau.
Nach dem Torwechsel, wo der Tormannwechsel da haben wir ein ziemlich leichtes Tor geschossen dann von, glaube ich, Grabermeier.
Ja, es war irgendein Rebound, also genau. Wo und er da, eben durchgerutscht
genau.
ist.
Genau, und da, du als Spieler hast immer die Gedanken, ich muss warten, bis die Zeit aus ist. Aber nach dem Tor habe ich ein richtig gutes Gefühl gehabt, dass wir sollten das packen jetzt. Also das war dann ein 4-Tor-Vorsprung, glaube ich.
Genau.
Mit, ich weiß nicht, wie viel Zeit war noch zum Spielen, aber ich habe zumindest geglaubt, wir haben das im Griff. Ich schau mal, dass die Uhr jetzt runterrennt. Ja.
Im Griff gehabt hast du auch etwas anderes noch. Kannst du dich erinnern?
Ja. Ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß, ich meine, in Wirklichkeit ist, ich habe das angefangen.
Wir erzählen es den Zuhörern ganz kurz.
Also.
Die Rede ist natürlich von einer handfesten Auseinandersetzung mit Raphael Rotter zum Finale dieser Partie. Der Erich Auer hat damals gesagt, der Kommentator hat damals gesagt, bleiben Sie dran, es wird Ihnen hier noch richtig etwas geboten. Und dann entladet sich dieser Fight. Und noch fast legendärer als dieser Fight ist eigentlich die Geste danach, die du dann gemacht hast. Du hast dir die Hände so ein bisschen abgewischt. Das ist die ikonische Geste, die man irgendwie bis heute erinnert. Wie war es für dich?
Ich kann mir das genau erinnern, warum das passiert ist. Und wie ich gesagt habe, ich habe das angefangen, ein bisschen bei ihm. Erstens, was war, ist der Graton, also kurz davor, ich glaube, die Einsätze davor oder beide Einsätze kurz davor, der Graton, ich glaube, viele Spieler von der gegnerischen, also von Wien, haben gewusst, das ist vorbei. Mhm. Und die waren richtig frustriert. Mhm. Und der Graton war immer ein sehr harter Spieler, ein richtig guter Spieler, aber er hat sehr hart gespielt. Der Lemieux war ein harter Spieler und die haben angefangen, ein bisschen schmutzig zu spielen, ja. Meiner Meinung, oder einfach verstört, was ich auch verstehe. Mhm. Und ich habe gedacht, ich meine, ich bin jetzt auf die 4. Sturmreihe, bin nicht unbedingt jetzt die Schlüsselspieler in der Mannschaft, aber ich will nicht, dass irgendein guter Spieler von uns jetzt irgendwie sich verletzt oder irgendwas eine Sperrung kriegt, weil er wird angegriffen von einem Wiener Spieler und auf einmal sind die Emotionen dann durcheinander und einer Spieler von uns oder zwei Spieler von uns kriegen, wie gesagt, entweder eine Sperre oder sind verletzt. Und darum habe ich angefangen mit
Raffi,
nur weil ich habe gewusst, der ist auch eine sehr konkurrenzfähige Typ und sehr emotional und ich habe gehofft, dass wenn ich mit ihm, der war auch ein Top-Spieler von denen, wenn er weg von Eis geht und ich nehme ihn mit, dass vielleicht die letzte 5 Minuten vom Spiel oder ich weiß nicht wie lang oder 4 Minuten, ich weiß nicht was noch zum Spielen war, aber ich habe gedacht, das bringt dann irgendwie eine Ruhe zu Ende in dem Spiel und darum habe ich angefangen mit ihm ein bisschen und ja, das, was ich am Ende gemacht habe, in Hinsicht, man sollte nicht sowas machen, das ist ein bisschen provokant von meiner Seite eigentlich und nicht recht, sagen wir mal, Eishockey fair und so ein Spieler, so ein guter Spieler wie der Raffi sowas zum Antun, finde ich nicht recht, aber ich war die Emotionen bei mir war so hoch in dem Zeit, das passiert ist, ja.
Redest du von dem Fight insgesamt oder von der Geste dann?
Na, die Geste, das was okay, am Ende, ja, das, okay. Das, wie heißt das auf Deutsch, dem nicht provozieren, aber wenn du irgendwie zu der Mannschaft zeigst oder gegnerische dass die fertig sind.
Ja, genau.
Es You're ist done. Nicht, sag mal, was ist das richtige Wort?
Keine Ahnung.
Vielleicht nicht mit richtiger Ehre das Spiel zum Ende bringen. Der Fight bin ich komplett okay mit dem.
Ja.
Ich bin glücklich, dass der gefightet hat. Ich glaube, wenn du ihn fragst, er wird wahrscheinlich sagen, er war so verstört, er ist so glücklich, dass er seine Emotionen raus. Er hat ein paar auf meinem Gesicht auf jeden Fall gelandet und am Ende des Tages, er war nicht verletzt, ich war nicht verletzt. Ich habe ihn, glaube ich, sogar im Gang gesehen danach und da haben wir nichts gehabt, das war vorbei. Und das war es ja.
Ja. Jahre später ist Raphael Rotter nach Linz gewechselt. Du warst als Co-Trainer da. War dieser Fight irgendwann einmal Thema in einem Gespräch?
Ich habe nie das angesprochen mit ihm. Also,
okay, er auch nicht.
Nein. Und ich glaube, ja, vielleicht haben, weiß nicht, ob andere Spieler mit ihm was geredet haben oder irgendwas, aber ich habe das gelassen, weil es war schon lang, so lang her und es war Wirklichkeit nur eine Kleinigkeit.
Okay, die Partie wird abgepfiffen. 7-5 geht sie aus zu einem Gunst, denn ihr habt das Wunder von Wien geschafft.
Wunder von Linz.
Das Wunder von Linz, Wunder von Wien. Es gibt mehrere Namen.
Ach so.
Also ich habe es.
Also der DVD heißt Wunder von Linz. Ja.
Wunder von Linz, okay. Ja. Viele kennen es auch unter Wunder von Wien, weil ja beide Wien, Schlüsselspiel, also Spiel 5 und Spiel 7 quasi in Wien waren. Und manchmal, oder mir war es bis jetzt eigentlich nur geläufig unter dem Begriff Resweep-Serie. Also man hat viele Worte, aber man meint immer dasselbe. Ich glaube, eine Frage habe ich noch. Das Ganze war, glaube ich, ein Sonntag. Am Dienstag darauf war das erste Finalspiel angesetzt. Geht sich da aus, dass man darauf anstoßt? Na, auf so einen Sieg?
Even gleich nach dem Spiel, we're having a beastly gefeiert da. Aber ich bin im Bus gehockt, alleine. Casey hat Interviews und alles gemacht und ich habe do gehockt und ich habe gedacht, we're having this geschafft. Und dann habe ich gedacht, jetzt in 2 Tagen müssen wir nach Salzburg gehen. Und sie haben eine lange Pause gehabt. Ich kann das nicht glauben, dass wir haben so viel gegeben. Und jetzt, since stehen wir ins Finale gegen the top Mannschaft in der Liga. Und was machen wir? Wir gewinnen in der ersten 2 Spiel. Und ich denke, das ist etwas speziell.
Ja. Wie war es für Spieler? Vielleicht noch in Wien. Ist dir da Bier ausgegangen?
War so, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht in der Kabine, nein. Vielleicht am Bus.
Ja.
Vielleicht haben wir Bier getrunken. Ich weiß, ich kann mir das nicht genau erinnern.
Ich schon.
ich kann mich nur erinnern, nach jedem Spiel habe ich immer so Schmerztabletten nehmen müssen für meine Leiste, dass ich fast nichts gespürt. Aber was interessant ist, die Salzburg-Series, ich kann mir fast gar nichts erinnern. Ich weiß nur, dass wir haben das Spiel, das letzte Spiel verloren in Verlängerung, glaube ich.
Ja.
Wie wir die Ergebnisse von den ersten 2 Spielen habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Tor geschossen haben. Ich kann mir nicht viel erinnern. Und die Series, ich glaube natürlich, weil die andere Series so groß war, im Nachhinein, wenn ich denke zurück und sage, wir waren 2-0 vorne, boah, das wird so geil, wenn wir haben das eigentlich Ganze gewonnen. Aber ich bin nicht so traurig über die Salzburg-Series irgendwie.
Na,
wahrscheinlich.
Es macht die Wien-Serie noch beeindruckender in dem Sinn natürlich irgendwie. Fürs Protokoll, 3-2 Auswärtssieg in Spiel 1 gegen Salzburg im Finale und 6-4 Heimsieg.
6-4?
Ja, genau. Und danach habe ich nicht einmal selber jetzt in der Recherche die Ergebnisse rausgesucht. Es waren 4 Niederlagen im Gang. Die vierte in Spiel 6 in der 83. Minute nach exakt 82 Minuten und 27 Sekunden war
das
jahrelang
Schuss von der blauen Linie.
Doug Lynch. Es war jahrelang das längste Spiel der Black Wings bis dieses Jahr gegen Graz.
Wahnsinn.
Genau. Wie lang dauert es nach dieser Finalniederlage gegen Salzburg, bis die Enttäuschung über die Niederlage dem Stolz weicht darüber, was man im Halbfinale erreicht hat?
Well, ich glaube, immer wenn du stehst ins Finale, du willst es nach Hause bringen und alles, aber wenn du schaust bei der Mannschaft, das war Salzburg und sie haben immer für Jahre die beste Mannschaft gehabt. Aber was wir haben gebraucht von unserer Mannschaft, von jedem Individual, wir haben stolz müssen sein. You know? Weißt du, du kommst so in der Nähe von einem Meistertitel und du schaffst es nicht, es tut weh, aber wenn du denkst zurück, alle haben alles gegeben, jeden Ounce. So, ich war stolz auf diese Mannschaft.
Ja, wie gesagt, ich war sehr stolz von den gesamten Gruppen und was wir haben gehabt in der Mannschaft, das kann mich deutlich erinnern, ist, wir haben alle Truppen, alle Spieler in der Mannschaft waren so gut miteinander. Wir haben im Dompark immer Barbecues gehabt miteinander. Die Spieler waren richtig, richtig gut befreundet. Ich glaube, die Spielerfrauen haben alle noch immer heuer Kontakt. Bis heute Kontakt, glaube ich, die meisten. Wir waren wirklich eng benannt als Team und das, glaube ich, spielt so eine große Rolle in diesen Momenten, wo jemand aufgeben will und du schaust zu der neben dir sitzt und alle so wollen füreinander was erreichen. Und zu dieser letzten Series, was ich erinnern kann, ich weiß nicht, was die Ergebnisse waren, aber ich glaube, nach dem dritten, vierten Spiel, da haben wir gemerkt, dass die Tank komplett jetzt am Ende waren. Die haben, ich weiß nicht, ob deutlich gewonnen haben, aber ich glaube, die waren dann richtig in Kontrolle von der Series auf einmal. Darum war das nicht so eine Situation, wo wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen und in die nächsten Spiele haben wir jeden Spiel gewinnen können und wir haben irgendeiner hat einen riesen Fehler gemacht und darum haben wir den Meistertitel verloren, sondern ich glaube, die haben als Mannschaft uns irgendwie überrollen lassen. Ja. Irgendwie. Ja, und das war eh klar, dass die Kraft von denen mehr war, mehr Energie gehabt haben und auch natürlich sehr, sehr gute Spieler.
Wir gehen noch ein bisschen weiter in die Schlussphase dieses Gesprächs mit kurzen Fragen zur Serie insgesamt. Was war eurer Ansicht nach der absolute Turning Point in dieser Serie?
Wahrscheinlich das fünfte Spiel, muss ich ehrlich sagen. Drei Unterzahltore und ein Überzahltore und das ist auf einmal ein Series.
Ja. Ihr habt das Comeback geschafft. Wer hatte den größten Anteil an diesem Resweep? Kann man da einen Spieler herausgreifen? Natürlich funktioniert es nur mit dem Kollektiv, das ist klar, aber...
Wie habe ich gesagt, alle haben eine Rolle gehabt in dieser Mannschaft und in den richtigen Punkt, die Torjäger haben das Tor geschossen und ich weiß nicht genau, wir haben eine sehr kompakte Mannschaft von hinten, well, ein Tor zuerst und dann bis vorne, so ich kann mir nicht sagen, es war eine ganze Mannschaft Leistung, die ganze Jahr.
Ist lustig, weil ich war, sage mal, nicht wie gesagt vorher, ich war nicht ein Schlüsselspieler in dieses Jahr. Aber weil ich nicht war, wahrscheinlich denke ich zurück zum zwei Tore von Michi Meier, die ganz wichtig war, der Tor von Schlacher, die ganz wichtig war, Unterzahltor von Oberkofler und Brunilla, Richie Brunilla, die sehr wichtig war, der Ibra-Tor, der sehr
Spiel
wichtig
fünf.
War. Ja. Und dann natürlich der Mathiasen hat ein paar reingehaut von irgendwo mit seiner magischen Hände und der Purdy hat in diese Penalty, also ich würde, es ist so schwierig zu sagen,
es gibt keine Gesichter.
Spieler.
Ja, genau.
Ich würde auch sagen, auch obwohl der Westlund dieses Jahr und auch in dem Series am Ende unglaublich gut gespielt hat, am Anfang war nicht, ich glaube, er wird das selber sagen, er war nicht in Top-Form. Also meistens in einer Playoff-Series sagst du, hey, der Tormann hat das uns gerettet. Er war richtig gut in richtigen Momenten, aber nicht durch die ganze Series, würde ich sagen. Und vorne, die Tore waren so gemischt durch die Schlüsselspieler und auch die österreichischen Spieler, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, einen Spieler zum rausnehmen. Sehr schwierig.
Welche Bedeutung hat diese Serie für eure Karriere? Wenn man das irgendwie einordnen müsste.
Well, für mich ist es nur Erfahrung. Du hast
okay, bei dir war es ja in der Coaching-Karriere.
Als Coaching, dann du siehst, okay, was du hast für eine Mannschaft und wenn du erlebst so etwas, du kannst es weiter bringen zu den Spielern, sagen, hey, wir haben das auch erlebt und es ist möglich. Was mehr kannst du sagen?
Für mich war das einfach, obwohl man verliert in der Finale, aber es war ein richtig schöner Abschluss zu meiner Karriere und ich war nach dem ganzen Series, ich war physisch komplett am Ende. Mein Körper hat nichts mehr gehabt und ich bin glücklich, dass ich diese eine Jahr gespielt habe noch, aber ich habe gewusst, das war, mehr geht's nicht. Und mit meiner Karriere zu beenden mit so einer Series mit Wien, war das ein schöner Abschluss für mich persönlich, würde ich sagen. Natürlich hätte es besser enden können gegen Salzburg, aber wenn ich das große Bild anschaue, denke ich, war glücklich mit das Ganze.
Ja, aber dann würden wir weniger, wahrscheinlich eher über den Meistertitel reden und weniger über diese Halbfinalserie. So gesehen, was vielleicht ganz, ganz okay, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Abschlussfrage, habt ihr danach noch jemals vergorenen Fisch gegessen, Surströmming?
Würde ich nie in meinem Leben wieder machen, glaube ich.
Okay. That's very grossly.
Nicht einmal, wenn deine Mannschaft jetzt, du als Co-Trainer, würdest du einen bisschen abbeißen, wenn irgendjemand damit daherkommt?
Das müssen die Spieler, es muss das selber von der Kabine, das kannst du als Trainer nicht machen.
Meiner Meinung. Klar, aber wenn es von der Kabine kommen würde?
Dann würde ich das essen, ja, auf jeden Fall.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Ricky?
Ja, ich muss dann auch, ja.
Also Hosenscheiße, er wird nie ein Leben das essen.
Wir sind am Ende dieser Episode und damit auch dieser Serie angekommen. Ich sage danke für eure Zeit und eure Erinnerungen. Wir hoffen, mit dieser Miniserie einen Beitrag zur Erinnerung dieser Serie geleistet zu haben. Denn diese Wahnsinnsserie darf nie in Vergessenheit geraten. Und damit sagen wir danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch an unseren Partner Livest. Und das letzte Wort gebührt euch.
Ja, war eine schöne Zeit mit dir und mit Rick. Und ich freue mich, dass wir haben über das gesprochen.
Ja, und danke dir. Und wir machen, oder ich persönlich mache das gerne. Für die Geschichte von alle so viele Jahren in Eishockey und es macht Spaß.
Danke euch beiden noch einmal. Unseren Podcast finden Sie auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auch auf Wiederhören.